Ihr seht den Titel von meiner Predigt. Bless mein Leben ein Segen. Und das wünsche ich uns allen. Und der Untertitel verratet natürlich ein bisschen, in welche Richtung das geht. Ihr habt es ja schon in der Einleitung gehört. Der Glaube einfach natürlich bezeugen. Es heisst absolut extra nicht Evangelisation oder Mission, weil ich davon ausgehe, dass es euch vielleicht ähnlich geht wie mir. Oder auch den Leuten in meiner Kirche. Wenn wir über das eine Serie gemacht hätten, wären unsere Leute freiwillig verhindert gewesen. Weil das einfach so viele Assoziationen weckt, die nicht positiv sind. Wenn ihr das nicht habt, super, dann ist es entspannt. Aber sonst habe ich das extra vermieden, dass ich das Thema nehme. Aber ich rede über das Thema, aber ich sage es nicht. Also ich kann es euch jetzt verraten, aber das ist eigentlich so ein bisschen der Trick beim Bless, dass mir etwas, was ganz zentral wichtig ist, mit einem neuen Namen und einer neuen Idee und einer unverkrampften Art zugänglich macht. Und das ist eigentlich das Ziel von heute. Also wenn du so peinliche Straßeneinsätze jetzt vor Augen hast, kann ich dich entspannen, um das geht es nicht. Oder wenn du so mühselige Gespräche dir jetzt in Erinnerung kommen, wo immer weisst, ich sollte jetzt auf den Punkt kommen, ich sollte noch das Evangelium erzählen, um das geht es eigentlich auch nicht heute. Und wenn du Druck und Überforderung spürst, dann kann ich dich auch entspannen, das will ich dir wegnehmen können. Und wenn du dir mal gesagt hast, also das Thema ist nicht für mich, da mache ich nicht mehr mit, das können andere machen, dann lade ich dich ein, dass du heute das nochmal überdenkst und dich vielleicht von Gott noch berühren lässt und sagst, schau mal, auf diese Art ist das vielleicht für dich auch etwas. Wenn wir das schaffen, haben wir heute ganz viel erreicht. Weil etwas ist ja eigentlich klar, wir sind da nicht nur zusammen und auch sonst im Leben und freuen uns, dass wir gläubig sind, Punkt, sondern Jesus macht es ja eigentlich ganz klar, geht hin und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Und der Auftrag ist uns eigentlich wahrscheinlich schon alle klar. Und das gibt ja auch den Druck, man sollte, aber man will nicht, man weiß nicht wie, man muss aber. Und in dieser Spannung, würde ich mal sagen, haben wir so häufig die Freude an dem Thema verloren. Am Thema Mission und Evangelisation. Und ich möchte euch heute einen praktischen, natürlichen, einfachen, alltäglichen Weg aufzeigen, wo dich vielleicht überrascht, wie einfach das eigentlich geht, dass wir dem Missionsbefehl gehorsam sind. Und du kannst eigentlich ein Segen sein für dein Umfeld, ohne etwas Außergewöhnliches zu machen oder ohne etwas Peinliches zu machen. Das verspreche ich dir. Bless ist eine Mini-Erfindung. Wir haben das entdeckt und bei uns 4 Monate lang so eine Serie gemacht und sind zum Teil 2 dran. Das kommt von 2 Pastoren von Amerika, Dave und John Ferguson. Und die haben das Bless-Modell entwickelt. Eben so ein einfacher Ansatz mit 5 alltäglichen Praktiken, die jeder von uns kann. Ihr werdet es sehen. Und darum freue ich mich, heute mit euch in das Thema einzusteigen. Bevor wir das machen, noch schnell ein paar Gründe, warum wir das überhaupt machen. Der erste habe ich euch schon gesagt, der Missionsbefehl selber, und das ist ja exemplarisch für andere Stellen, die wir nehmen können. Aber Jesus selber gibt uns den Auftrag, das, was wir selber erfahren haben, weiterzugeben. Matthäus 28, 19 bis 20 steht, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Also das ist der erste Grund, warum wir das Thema zum Thema machen sollten. Ein zweiter ist ein Zitat, das ich sehr liebe, vom ehemaligen Erzbischof von Canterbury, der Justin Welby. Und er bringt so auf den Punkt. Die Kirche existiert, um Gott in Jesus Christus anzubeten. Und sie existiert, um neue Jünger von Jesus Christus hervorzubringen. Alles andere ist Dekoration. Ich finde das super. Ich habe das immer in meiner Vorlesung gebracht und gesagt, hey, ist du das? Etwas ist klar. Wir müssen Gott anbeten und verherrlichen mit unserem Leben, jeder persönlich und als Kirche. Das ist unser erster Auftrag, in dieser Gemeinschaft zu leben mit ihm und ihn zu verherrlichen. Und der zweite ist, neue Jünger hervorzubringen. Und wie du das machst, ist völlig egal. Alles in der Kirche, wo dem nicht dient, kann man eigentlich aufhören. Du kannst alles verändern, es ist nicht Sünde. Weil die Bibel uns nicht vorschreibt, wem und wie wir Gott inspirieren. Und ob wir Jungschi haben und das und Frauenkreis, das ist alles optional. Aber das Ziel ist nicht optional. Du kannst nicht sagen, ich habe das Kirchenprogramm aufrechterhalten, aber wir haben das Ziel nicht erreicht. sagt, ihr habt es nicht super gemacht, ich kann nichts anderes wählen. Also wir müssen, ja, das war immer die Herausforderung an die Studenten. Ich habe das auch jetzt nicht unbedingt als eure Aufgabe gegeben, aber ich meine, etwas ist, glaube ich, klar, und das liebe ich auch dem Zitat. Wir haben einen klaren Auftrag, den haben wir vorher auch Missionsbefehl gesehen, und das prägt eigentlich die letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte. Der Hunger oder das Bestreben, dass man andere Anteile hat. Und das ist so wellenförmig verlaufen. Es hat eine Erweckungszeiten gegeben und jetzt sind wir wieder eher in einer trockenen Periode seit 30 Jahren. Jetzt hier bei uns, an anderen Orten der Welt, ist jetzt Erntezeit. Aber was eigentlich klar ist, und ich bin ja selber seit über 30 Jahren in einer Gemeinde verantwortlich, wir sind nicht einfach zusammen, um unter uns zu sein und dann ist die Geschichte fertig. Also wenn du jetzt da bist und auf eine von den nächsten vier Fragen kannst du ja beantworten, dann ist eigentlich Bless super für dich. Die erste ist, willst du erleben, dass Menschen in deinem Umfeld Jesus kennenlernen? Die zweite ist, wünschst du dir, dass dein Glaube, dein eigener Glaube ansteckend wird, ohne aufdringlich zu sein? Das ist keine Prüfung, ihr könnt das einfach für euch im Herzen hinein. Aber es ist ein bisschen gut zum Reflektieren, warum wir überhaupt nachher über das Thema reden. Das Dritte ist, sehnst du dich nach einem Lebensstil, der andere auf natürliche Weise zu Jesus führt? Und last but not least, willst du erleben, wie dein Umfeld ganz praktisch mit Gottes Liebe erreicht werden kann? Und wenn eine von denen kannst du innerlich mit Ja beantworten, dann ist Bless genau das Richtige für dich. Und ihr werdet euch das nachher merken, weil die fünf Praktiken ein Akronym geben, eben Bless, also die fünf Anfangsbuchstaben von diesen fünf alltäglichen Praktiken geben Bless. Und ich fange mal mit dem ersten an. Und das heisst, begin with prayer. Fang mit Beten an. Logisch, Herr Bless, fang mit B an, darum ist es B, Beten. Jede Veränderung fängt, wenn man es genau nimmt, eigentlich mit Gebet an. Und die Idee jetzt von Bless ist, wenn du ein Segen sein für dein Umfeld, dann fang mit Beten an. Das ist eigentlich das, was Gott uns einlädt. Nicht mit einem Konzept, nicht mit Überredungskünsten, nicht mit einer Schulung, sondern mit der Verbindung zu Gott. Weil in dieser Verbindung mit ihm kannst du dich dann ein bisschen unterhalten und sagen, wer sind eigentlich meine Nächsten und wie kann ich sie segnen? Und Gott wird uns zeigen, zu wem er uns schicken will, wird uns auch Ideen geben, wie wir für sie können Segen sein. Das müssen wir nicht selber herausfinden. Wir müssen jetzt nicht krampfhaft überlegen, wie wir jetzt eine Strategie haben und unsere Nachbarschaft oder die Leute bei unserer Arbeit können für ihn erreichen. Das zeigt er uns schon. Und er gibt uns Impuls, Gedanken, manchmal ganz einfache Ideen. Und wenn wir denen angehen, wird es spannend. Und vielleicht fällt dir auch jetzt gerade ein Name ein. Ein Nachbar, eine Arbeitskollegin, ein Freund. Dann schreibt er den Namen auf, weil das ist der Anfang. Also im Gebet entdeckt man, was wir für eine konkrete Aufgabe haben und auch wie wir die erfüllen sollen. Das ist der erste Schritt. Dann kommt das L. Listen with care. Aufmerksam zuhören. Bevor wir reden und bevor wir jemandem etwas erzählen, sollten wir zuerst zuhören. Und das Zuhören hat drei verschiedene Dimensionen. Und ich nachher noch wieder darauf eingehe. Aber aufmerksam zuhören heisst ganz genau hinhören. Und jetzt auf wer, wenn wir ganz genau hinhören? Das sind eigentlich drei verschiedene Arten. Zuerst mal Gott. Bevor man also geht und etwas macht und mit Leuten redet und probiert, sie irgendwie in ein Gespräch involvieren, fragen wir Gott zuerst mal, was hast du vor? Und dann sind wir offen. Was hat Gott vorbereitet? Was zeigt er mir? Und was ist heute dran? Das wissen wir nicht, aber er weiß es. Und dann sagt er, geh mal zu dem und Leute dort oder mach das. Und die zweite Dimension ist, einander zuhören. Die haben wir nur nicht immer. Das ist optional. Aber vielleicht ist man eine Gruppe, die sagt, komm, wir machen etwas. Und dann kann man zuerst noch zusammen beten und Eindrücke austauschen. Oder auch Anliegen oder Ideen teilen, bevor man dann in Aktion geht. Oder vielleicht macht man das auch mit seinem Partner. Mit dem Ehepartner, mit einem Kollegen, mit einem Freund. Und sagt einfach, hey, komm, ich stärke den anderen noch, wir hören auf Gott, bevor wir gehen. Und dann hat man eigentlich noch den Austausch miteinander. Das ist aber nicht immer möglich. Aber das ist eigentlich auch so ein zweiter Punkt, der mega hilfreich sein kann. Und das Dritte, was dann ganz entscheidend ist, und das ist ja dann eigentlich das, was wir heute auch darüber reden, den Menschen, die man begegnet, denen tun wir zuerst mal aufmerksam zuhören. Und das, was wir herausfinden wollen, das verrate ich euch jetzt. Also das macht ja Sinn. Aber wir wollen eigentlich wissen, in so einem, bevor wir dann ihnen etwas erzählen, was beschäftigt sie. Ich gehe dort nicht hin und sage, ich weiss die Antwort auf deine Probleme. Ich kenne sie nicht, aber ich weiss, was du brauchst. Nein, ich gehe mit einem offenen Herz hin und mich nimmt das Wunder, was ist das für ein Mensch? Was beschäftigt er? Was sind seine Bedürfnisse und Sorgen? Mit was kämpft er? Was schmerzt ihn? Wo braucht er Unterstützung oder Ermutigung? Das ist eigentlich das, was ich herausfinden will. Ich gehe nicht mit fertigen Antworten, ich gehe mit Fragen hin. Und, ja. Und darum ist das Gespräch ganz wichtig. Zuhören, was höre ich da? Manchmal sagen sie es explizit, häufig sagt man es aber auch implizit oder man spürt es den Menschen an. Und das wollen wir herausfinden. Weil indem wir aufmerksam zuhören und wirklich da sind, wissen wir nachher, wo es in den Schuh drückt und wie wir ihnen eigentlich können dienen und sie unterstützen. Und dann kommt der dritte Schritt. Das ist Eat Together. Zusammen essen. Mega cool. Ich habe mal eine Schule gemacht mit Leuten aus dem Nahen Osten. Ganz viele aus dem Libanon, aber dann auch Ägypten und andere Länder. Und die sind bei dem Punkt fast durchgefallen von Freude. Ich dachte, nein, das hätte ich nie erwartet, dass das kommt. Und gesagt, das ist ja unsere Kultur. Und die sind auch nicht voll gewonnen mit dem Punkt. Aber das macht auch bei uns Sinn, in unserer Kultur. Beziehungen entstehen nicht einfach über Nacht. Die brauchen Zeit. Und zusammen essen, am Tisch hocken, ist einer der besten Rahmen, wo man sich kennenlernen kann, Vertrauen aufbauen und Gemeinschaft entsteht. Das weiß auch jede Familie, die das pflegt. Das ist etwas, ist eigentlich wahrscheinlich der Kern von einer Familie, das gemeinsame Essen. Das findet man vielleicht nicht jedes Mal gleich cool und gleich wichtig. Und manchmal klopft es ja auch beim Essen, ist ja auch manchmal mühsam mit Kindern. Oder man kann auch ohne Kind streiten am Tisch, aber mit Kind ist es meistens noch ein bisschen spannungsvoller gewesen. Aber auf der anderen Seite ist es trotzdem in der Summe ein mega wichtiger Teil von unserer Familie. Dort haben wir ganz viel miteinander geteilt und das hat den Boden gegeben. Und Jesus lässt uns eigentlich ein, wenn wir dann sagen, sie für unser Umfeld, dann essen und trinken mit neuen Nachbarn. Hat er übrigens auch ganz viel gemacht. Wenn man die Evangelien liest, ist er eigentlich ganz viel unterwegs gewesen bei Leuten, hat entweder sie eingeladen oder hat sich selber bei ihnen eingeladen und ist mit ihnen am Tisch gesessen und hat in dem Rahmen ganz viel von dem, was ihm wichtig war, ist eigentlich weitergegeben. Mit seinen Jüngern, aber auch mit Zöllnern, mit Sündern, mit Freunden, mit Leuten, die man nicht hätte sollen, am Tisch hocken. Jesus hat das ganz viel gemacht. Und die Tischgemeinschaft war eigentlich ganz ein zentraler Teil von seinem Leben. Und das gilt eigentlich auch bis heute. Egal, ob das eine Tasse Kaffee ist, eine Glassekugel oder ein Essen. Solche Momente schaffen einfach Raum für Austausch und tiefe Verbindungen. Wir hatten gestern bei uns Quartierfest gehabt. Das ist eine neue Idee, die Bülach eingeführt hat. Vor 4 Jahren, jetzt ist es das 4. Mal stattgefunden. Um so ein bisschen den Zusammenhalt im Quartier stärken. Und da kann man seine Straße sperren lassen von der Stadt und darf dann Festbank aufstellen, grillieren und einfach bis um 12 Uhr feiern. Und das haben wir gestern gemacht. Und das ist mich immer so ein Moment, ich flippe einmal aus von Freude. Weil erstens lernt man Nachbarn kennen, die eigentlich innerhalb von einem kleinen Radius wohnen, den man noch nie getroffen hat. Und das andere ist für mich immer, was passiert, wen treffe ich, über was reden wir und was entsteht aus dem. Und gestern habe ich Nachbarn vom Nachbarhaus, den ich noch nie getroffen habe, kennengelernt. Sie wohnen seit einem Jahr dort, haben wir das noch nie gesehen. Und wir haben den ganzen Abend über Glauben geredet, wie sie bei der Frage, was ich schaffe, fast am Stuhl gefallen sind. Das hat mir nie gedacht. Und nachher, ja. Und dann ist ihr Mann gekommen und hat gesagt, musst du mal raten, was der von Beruf ist? Dann hat er gesagt, du bist ein Zahnarzt. Dann hat er gesagt, nein, das bin ich nicht. Ja, und was er es nachher verraten hat, hat er es fast nicht glauben. Aber dann hat er so tiefe Gespräche gegeben. Und das war unsere erste Begegnung. Und wir haben auch den ganzen Abend Zeit gehabt, weil wir am Tisch gehockt sind miteinander. Und wir hätten uns nie getroffen, das Gespräch hätte nie stattgefunden, wenn das nicht den Rahmen gehabt hätte. Und das ist so ein Beispiel für mich, wie wenig das manchmal braucht, um nachher miteinander in einem anderen Level zu sein. Und sie haben uns eingeladen, dass wir unbedingt mal vorbeikommen sollen. Und sie haben auch schon gesagt, sie können dann bei uns auch Leute spätestens beim nächsten Halloween werden sie dann bei uns Leute, weil ich Ich kann Ihnen verraten, was unsere Strategie war, dass wir in Ruhe gelassen werden. Aber Sie wissen jetzt, die und die, die umgehen. Aber das ist beim Essen passiert. Ganz ungezwungen. Überhaupt nicht schwierig. Genau. Und wenn wir mit anderen zusammen essen oder trinken, teilen wir eben mehr als nur das Essen und das Trinken. Wir teilen auch unser Leben. Und für das gibt es keine Abkürzung. Wir können nicht sagen, okay, das übergumpen wir und kommen gerade aufs Thema. Nein, es braucht Vertrauen in Beziehungen, bevor dann eben die zwei weiteren Buchstaben noch kommen. Und was ich auch noch sagen will, ist, wir sind ja nicht in einer Mittelmeerkultur, wo man einfach so cool findet, um offene Häuser zu haben und Leute einladen, da ist man recht reserviert, würde ich jetzt mal behaupten. Vielleicht sind die ganz anders, aber jetzt im Zürich-Unterland ist man da recht reserviert. Also es gibt ganz viele Nachbarn, wo ich noch nie drin in ihrem Haus rein war, obwohl wir 15 Jahre dort wohnen. Und auch wenn wir so ein bisschen eher zurückhaltend sind, nicht so extrovertierte Leute, jetzt als Schweizer, Gemeinschaft, Beziehung ist etwas, was jeder braucht, auch die Stilleren. Also das ist wie ein universelles Bedürfnis. Die Art und Weise, wie wir das schätzen, ist vielleicht verschieden. Die einen schätzen den das 1:1 und die anderen Big Party. Aber kein Mensch ist glücklich, wenn der ganze Tag einfach allein ist, von niemandem gesehen wird, von niemandem angeredet wird. Und wenn er das Gefühl hat, niemand interessiert es, ob ich da bin auf dieser Welt oder nicht. Das geht niemandem gut dann. Also darum, Beziehung und Wertschätzung ist ein universelles Bedürfnis. Und auch Menschen, wenn Menschen manchmal nicht gerade so freudig reagieren, eigentlich suchen alle Gemeinschaft und Annahme und einen Ort, wo sie merken, da bin ich willkommen. So einfach ist manchmal eigentlich das, was man so kompliziert macht. Und darum ist ja eigentlich Tischgemeinschaft eines von den ganz alten christlichen Prinzipien, die wir wieder neu entdecken können. Und wenn wir das machen, dürfen wir uns wirklich freuen, dass Gott uns verheißt. Ich habe da zwei Bibelverse mitgenommen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also in der Gemeinschaft, wenn man mehr als eins ist, wird noch etwas mehr sichtbar als nur ich. Das ist eben, dass Jesus unter uns ist. Und das ist erlebbar. Ich finde das immer faszinierend, wenn Leute das erste Mal neu mit hinkommen und keine Ahnung haben, wer da ist. Dann sagen sie, die Atmosphäre da ist so speziell, die haben eine gute Aura im Raum. Oder sie versuchen es einfach zu beschreiben, aber eigentlich merken sie die Präsenz von Gott, dass da Liebe ist, Annahme, Wertschätzung. Das kann im eigenen Haus sein. Ich erzähle euch nachher gerade auch noch eine Geschichte. Und es gibt noch etwas Zweites, was Jesus uns sagt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also die Welt wird dort immer erkennen, dass wir seine Jünger sind, wenn sie uns miteinander sieht und sehen, wie wir miteinander umgehen. Aber das bedeutet ja, dass sie mit dabei sein können. Wir wissen es ja alle schon. Das bringt ja nichts, wenn wir es nochmal wissen und nochmal wissen. Aber daran wird jedermann erkennen, heisst, die Leute, die noch kein Konzept haben für Glauben, die keinen Zugang haben zu Gott, erst recht nicht zu Kirche, die nie würden auf die Idee kommen, dort Hilfe suchen, die dürfen in unserer Gemeinschaft etwas erleben, was sie wunderbar finden. Und dann haben sie die Chance, eigentlich zu erkennen, da ist vielleicht doch etwas dahinter. Also die sollen Gottes Liebe nicht einfach hören, sondern sehen und erleben. Und darum ist eben eines der stärksten Mittel, wo sie das machen können, ist, wenn man sie an unseren Tisch einladen. Wir haben am 23. einmal im Monat Open House Party gemacht, bevor wir in Sabbatical sind. Und es ist so gegangen, wir haben dann 25 Leute eingeladen, aber völlig krüsimüsi. Im Sinne von, wir waren 5 Leute, die das organisiert haben, also wir als Kernfamilie plus noch 2 Leute sonst. Und das hat in unserem Haus stattgefunden und jeder durfte 4 Leute einladen. Und wenn man dann zu wenig hatte, dann haben wir dann gesagt, okay, ich bringe nur 2 mit, kannst du noch mehr haben. Und so hat es dann einfach am Schluss Gäste gegeben, wo 25 nicht hätten sollen überschreiten. Und da haben unsere Kinder, haben ihre Kollegen eingeladen, ich habe meine Nachbarn, Freunde, Leute aus der Kirche, Verwandte eingeladen. Wir haben wirklich Leute, die null Bezug haben miteinander, durch alle Generationen durch, miteinander eingeladen. Jeder hat sein Fleisch mitgenommen, das er auf den Grill tun will, hat einen Salat oder ein Dessert mitgenommen. Wir haben das Haus zur Verfügung gestellt, WC putzt und den Wein und das Getränk zur Verfügung gestellt. Aber der Rest war Selbstbedienung. Die Kaffeemaschine haben wir auch noch hingestellt, genau. Und dann haben wir sich getroffen. Wir haben einfach am Anfang schnell begrüßt und gesagt, warum wir das machen. Und dann war das Programm gewesen, einfach zu sein. Und es ist total faszinierend, was dann passiert ist. Also 25 Leute ist eben ein anderer sozialer Rahmen als 5. Also da hocken nicht alle am gleichen Tisch und das ist nicht ein Gespräch. Das hat dann ganz verschiedene Tische gegeben. Und manchmal sind auch 2 Leute neu mit hin, manchmal jemand allein neu mit hin. Wir hätten uns auch zurückziehen können, ohne dass jemand gemerkt hat, wie das funktioniert hat ohne uns. Und schön war eben, die Leute sind in eine Gemeinschaft eingenommen worden. Und wir haben das auch gemacht, wo die Jüngste bei uns Geburtstag gefeiert hat. Dann hat sie ihre Kollegen vom Studium so eingeladen. Und am Anfang haben wir einfach kurz jede Person mit einem Satz vorgestellt, warum wir die cool findet. Das war die Begrüßung, auch dass man so eine ungefähr eine Ahnung hat, ah, das ist der Bruder von mir, das ist die Studienkollegin von der Tochter, so, dass man so ein bisschen ungefähr hat einordnen konnte. Und nachher war es vorbei gewesen, die Leute sind heimgegangen und der eine von diesen 2 Studienkollegen, die seine Tochter eingeladen hat, und sie studiert Physik an der ETH, also sie ist ein bisschen Nerd, wenn sie das Bild haben, und ihre Kollegen auch. Also einfach so. Ich war bei uns in der Stube und ist umgekumpt und hat gesagt, I'm so amazed. Und dann hat das etwa 10 Minuten gemacht. Und wir haben uns ein bisschen gefragt, was mit ihm, was da kaputt ist. Dann ist er heimgegangen. Dann haben wir dann Norina gesagt, du, ist der immer so? Was ist mit dem? Und dann haben wir herausgefunden, das, was er da am Abend erlebt hat, für das hat er kein Konzept. Der ist allein mit seiner Mutter aufgewachsen, Einzelkind, der Vater kennt er nicht. Der weiß nicht, was Familie ist. Und das, was er da erlebt hat bei uns, in unserer Familie, ist für ihn so erstaunlich gewesen, dass er das nur hat so ausdrücken konnte und hat nicht mehr Worte dazu finden. Aber es hat ihn so tief berührt. Und er hat nachher ihr einen langen Brief geschrieben und sich nochmal bedankt, dass er da hat für sie. Dabei haben wir ja nur die Tür aufgemacht, sie haben ja alles selber mitgebracht. Das ist gar nicht so eine krasse Sache, was wir gemacht haben. Aber es hat so viel ausgelöst. Und das war für mich so ein Beispiel gewesen, was wir eben unterschätzen, wenn die Leute in die liebevolle Gemeinschaft ein dürfen. Das macht so viel. Da ist so viel Evangelium gelebt, wo wir gar nicht schnallen, weil für uns ist es normal. Ich habe ganz viele coole Freunde. Und wenn wir so zusammen sind, ist es mich immer so. Aber ja, wenn du das nicht kennst. Und nicht, und darum, das ist so ein bisschen die Kraft von Gemeinschaft und die Leute in eine Gemeinschaft einnehmen. Gut. Wir gehen zum zweitletzten Buchstaben, das ist S für Serve, dienen. Wenn man eben Zeit und Aufmerksamkeit mit unseren Mitmenschen, wenn man ihnen die zukommen lässt, dann erkennen wir ihre Bedürfnisse. Und das ist eigentlich die Grundlage, um ihnen ganz praktisch zu helfen. Und das ist dienen. Also um ein Segen zu sein für unsere Nächsten, lädt uns Jesus ein, dass wir ganz praktisch helfen, dort, wo Not am Mann ist oder an der Frau. Das heisst, dass wir vielleicht Kinder hüten können, oder unsere Kinder gehen Deko-Kinder hüten, wenn man genug alte Kinder hat. Dass wir einen Einkauf vielleicht übernehmen, Reparaturen übernehmen, im Haus helfen oder einfach Zeit schenken oder ein offenes Ohr. Das hat dann eben mit den Bedürfnissen zusammen, die unsere Nächsten haben. Und manchmal sind es ganz kleine Gäste, die aber eine grosse Wirkung haben. Und dienen bedeutet eigentlich nichts anderes, als ich nehme dich wahr, ich sehe dich, ich sehe deine Bedürfnisse, ich sehe deine Not und ich kümmere mich auch darum. Und das wahrgenommen sein und unterstützt werden kann extrem viel bedeuten, obwohl das vielleicht gar nicht so ein riesen Aufwand ist. Und indem wir anderen dienen, tun wir sie eigentlich Gottes Liebe praktisch erfahren lassen. Indem wir anderen dienen, haben sie die Chance, Gottes Liebe praktisch zu erfahren. Noch bevor sie irgendetwas überhaupt entschieden haben. Wir haben in Bülach aufgrund von einem Jubiläum von einer Kirche, wo die haben den Stadtpräsident eingeladen und haben ihn gefragt, spontan auf der Bühne, vor allen Leuten, und das ist eine grosse Kirche, 125 Jahre Jubiläum haben die gefeiert, haben sie ihn gefragt, was würde die Stadt Bülach vermissen, wenn es uns nicht mehr wird geben? Und der Stadtpräsident ist einer meiner besten Freunde. Der hat sich dann überlegt, bin ich jetzt nett oder bin ich ehrlich? Und dann hat er sich entschieden, ehrlich zu sein. Und hat gesagt, nichts. Punkt. Das ist eingeschlagen wie eine Bombe, hat mega Erdbeben gegeben. Aber als Folge davon hat das die Frage ausgelöst, was tun wir eigentlich der Stadt gut? Und wir haben dann die Aktion Gratishilfe als Allianz mit mehreren Gemeinden ein paar Mal durchgeführt. Da hast du eigentlich während 10 Tagen dich einfach verschenkt an Leute. Die können sagen, ich brauche jemanden im Garten, ich brauche jemanden, der mir hilft, das, ich brauche so. Und dann ist man dort hin und das Ding war, man hat nicht erklärt, man ist nicht dort hin, um dir zuzutexten, man hat denen einfach gedient. Aber es war erlaubt, wenn sie fragen, wer man ist und warum man das macht, zu antworten. Und das ist natürlich jedes Mal das Thema geworden, weil das ist einfach komisch, wenn die Leute einfach kommen. Und das hat so viele berührende Gespräche gegeben und so viel Wohlwollen bei der Bevölkerung, weil sie denken, das sind so coole Leute, die kommen einfach und die wollen nichts und ich darf das einfach in Anspruch nehmen. Also es kann eben recht einfach sein. Genau. Und wir kommen zum Letzten. Share Stories, teile deine Geschichte. Wenn die Zeit reif ist, kommt es reden. Aber erst jetzt, als Letztes von diesen 5 Punkten. Und dann machen wir nicht ein auswendig gelerntes Evangelisationsprogramm, das wir dann durchrattert und auch nicht aufgesetzte Predigt, die wir auswendig gelernt haben, sondern wir erzählen einfach ganz ehrlich und authentisch, was wir mit Jesus erlebt haben und was da eben passt zu dem Thema, was den Mensch betrifft. Also Jesus lässt uns ein, wenn wir für unsere Nächsten sagen sein, dass wir unsere Geschichten mit den Menschen teilen in unserem Umfeld. Und das müssen keine perfekten Geschichten sein. Das können recht krumme Geschichten sein. Wichtig ist eigentlich, dass die ehrlich sind und echt. Und wir können den Leuten erzählen, was wir mit Jesus im Alltag erleben. Es muss gar nicht so spektakulär sein. Aber wie hilft er uns jeden Tag? Was macht es für einen Unterschied, dass wir mit ihm leben? Vielleicht mit den Kindern, die nerven oder was auch immer. Wir können aber auch von unseren Zweifeln erzählen und wie Gott trotzdem in all dem ihnen begegnet und nahe ist. Oder wir können von unseren Herausforderungen reden, die gleich sind wie ihre. Und dann, wie wir mit denen umgehen. Und das können persönliche sein, das können aber auch Herausforderungen sein in der Beziehung, in der Ehe, in der Familie, im Beruf. Wir haben ja die gleichen Themen eigentlich und wir strugglen häufig mit gleichen Sachen. Und wenn wir das teilen können und sagen, was mir hilft, ist das, dann ist das eben etwas, das Hoffnung geben kann. Und solche Geschichten sind eigentlich gefragt, da am Schluss. Weil sie machen Mut und zeigen den Menschen den Weg zu Jesus. Oder man kann sagen, wir helfen ihnen eigentlich mit dem, was wir erzählen, um Gottes Wirken in unserem Leben zu erkennen und zu merken, aha, wenn das bei dieser oder bei dem wichtig, möglich ist, ist das vielleicht bei mir auch wichtig. Oder möglich. Und das ist eigentlich das, wenn ich würde sagen, das ist uns allen als Auftrag gegeben. Der Petrus sagt das so im 1. Petrusbrief: Seid jederzeit bereit, Auskunft zu geben, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Also können wir auch noch Predigt für sich allein machen über das Thema. Ich finde es völlig faszinierend, was das Markenzeichen ist von Christen in dem Vers. Nämlich Hoffnung. Und ich wünschte mir das, dass es auch die Realität ist, dass wir bekannt sind, dass wir die Menschen sind, die Hoffnung haben. Dass man uns anmerkt, dass wir Hoffnung haben. Dass man uns anmerkt, dass unser Leben von Hoffnung bestimmt ist. Und nicht von ganz anderen Sachen, wo wir vielleicht auch berühmt sind dafür. Aber jedenfalls ist die Idee, wir sollten jederzeit bereit sein, Auskunft zu geben. Das heisst, wenn ich gefragt werde, gebe ich Antwort. Das heisst nicht, dass alle zutexten, sondern wenn du gefragt wirst, dann habe ich eine Antwort parat. Und das ist eigentlich das, was ich euch heute lieb machen will. Nicht als lästige Pflicht, nicht als etwas Mühseliges, sondern als Einladung. Gib anderen die Chance, zu sehen, was dich erfüllt, was dein Leben trägt und was du mit Jesus erlebst. Und eben zuerst bauen wir eine Beziehung auf, dann kommt das Vertrauen und irgendwann die passende Message dazu. Ich will euch 2 Beispiele erzählen, wie man das machen kann. Das erste ist von mir, das ist eigentlich das Falsche, wie man es nicht macht. Und dann kommt noch was anderes. Und das ist wirklich sehr peinlich, wenn ich jetzt das, was ich über mich erzähle. Aber ja, ich bin auch da eben und erzähle ehrliche Geschichten und echt und nicht die gloriose. Und zwar, wir haben vor 5 Jahren Silberhochzeit gefeiert. Ich sehe das Fötchen von der Hochzeit und das Fötchen von der Silberhochzeit. Da sind wir nochmal mit gleich vielen Leuten wie an der Hochzeit in der Kirche, haben nochmal ein neues Versprechen gegeben. Es war eine mega schöne, emotionale Feier gewesen. Und kaum ist der Gottesdienst vorbei gewesen, ich sehe das Bild vom Gottesdienst unten. Also wir haben nochmal unsere Kleider angelegt und es war wirklich ganz cool gewesen. Nochmal im gleichen Schloss, wie wir auch schon geheiratet haben. Dann ruft mich jemand, den ich eigentlich kaum kenne. Also so die alten Kollegen aus den Teenagerjahren von meiner Frau, die sind alle zusammen am Tisch gehockt. Und dann kaum ist das vorbei gewesen und das ist recht lang gegangen. Und wir haben Worship gehabt und es war mega tief gewesen und die sind gar nicht mit Gott unterwegs. Dann rufen die mich an ihren Tisch und ich habe gedacht, okay. Sie haben gesagt, Michi, komm, wir haben eine wichtige Frage. Und ich dachte, sie wollen wissen, was Bier ist. Jetzt haben sie genug lang zugelassen und endlich mal etwas gügeln. Und mit dieser Überzeugung bin ich am Tisch. Und dann fragen sie mich, was ist das Geheimnis, dass ihr immer noch zusammen sind? Mega coole Frage. Steilpass. Meine Antwort, ich habe im Kopf Gnade gehabt und dachte, okay, wie sage ich Gnade nicht fromm? Dann hat es Error gegeben, gesagt, ich weiss nicht. Dann habe ich ihnen gesagt, keine Ahnung, fragt Rahel. Das war nicht so eine gescheite Antwort. Also, meine ich, mega peinlich, ich sage ja, mega peinlich. Aber ich war nicht gefasst. Ich war nicht bereit, um das, was sie Wunder genommen hat, auf eine gescheite Art zu begründen. Und jetzt warte ich immer auf den Moment, dass ich die Person noch mal treffe und sage, hey, du hast mir eine mega gute Frage gestellt damals. Ich habe so eine blöde Antwort gegeben, ich sage dir jetzt die richtige. Mittlerweile wäre ich bereit. Aber es hat mir so einen Eindruck gemacht, dass ich gewusst habe, das passiert mir nicht das zweite Mal. Aber jetzt bin ich bereit. Ist so doof. Und es war so eine Chance, die haben etwas von dem erkannt, wie schön das ist. Und die haben sich wirklich gewundert, wieso sind die nach 25 Jahren immer noch glücklich miteinander. Ja. Wer das viel besser gemacht hat, ist die miese Ogunleye. Wer Olympia geschaut hat im letzten Sommer, die ist völlig überraschend. Im Kugelstoss Olympiasieger geworden, ist ein Deutscher, hat aber nigerianische Wurzeln. Und ich möchte euch das Siegerinterview, oder eines der Siegerinterview, schnell einspielen, dass ihr hört, was sie da sagt, kaum nachdem sie da den letzten Stoß gemacht hat und wirklich sehr überraschend Gold gewonnen hat.
Olympiasieger. Unglaublich, ich krieg's gar nicht über meine Lippen gerade. Es ist so ein unglaublicher Moment gerade und ich glaube, ich kann es einfach gerade noch gar nicht fassen, was passiert ist. Ich bin einfach so dankbar für die Menschen, die mich bis zum heutigen Tag begleitet haben und ja, daran geglaubt haben. Auch in Momenten, wo ich nicht daran geglaubt habe, wo überhaupt das Ziel, zu Olympischen Spielen zu kommen, viel zu groß war in meinen Augen. Aber sie mich einfach bei der Hand genommen haben und geführt haben. Und ja, danke an meine Familie, danke an mein Trainerteam, danke an meine Kirchengemeinde, die heute so für mich gebetet hat und gehofft hat, dass ja, das auch wirklich eintritt, was ich auf meinem Herzen hatte und was ich mir gewünscht habe.
Nach dem unfassbaren Versuch, den 20er, sind Sie auf die Knie gegangen. Gab es da ein Gebet? Was ist da in Ihrem Kopf vorgegangen? Können Sie das in Worte fassen?
In dem Moment habe ich einfach gesagt, danke Jesus. Hört sich vielleicht verrückt an für Menschen da draußen. Eine junge Frau, die an Jesus glaubt. Ich glaube an Jesus. Und dieser Moment hat gezeigt, dass Glaube wirklich Berge versetzen kann. Und ich wusste, als ich in den Wettkampf gegangen bin, heute habe ich eine Ruhe in mir, die nicht von dieser Welt war. Und so bin ich auch in den Ring gegangen. Ich bin beim ersten Versuch gestürzt. Und natürlich noch auf das Knie, wo operiert wurde mehrmals. Und ich dachte, in dem Moment hatte ich die Entscheidung, gebe ich jetzt auf oder nehme ich es als Chance, aufzustehen, meine Krone zu richten und weiterzumachen. Und ich habe mich dafür entschieden, dass ich hier mit einem Ziel reingekommen bin, um die Medaillen mitzukämpfen, auch wenn ich es davor noch nicht ausgesprochen habe. Und habe die Chance einfach gepackt und gesagt, du gibst jetzt nicht auf, sondern stehst auf und machst weiter.
Und vor allem nach dem fünften, dieser Konter auf der Neuseeländerin, als Sie dann in den Ring gegangen sind vom sechsten, wie haben Sie das noch geschafft?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe gar nicht auf die Weiten geguckt der anderen im ganzen Wettkampf. Ich wusste nach dem letzten Versuch der Viertplatzierten, dass ich eine Medaille sicher hatte. Aber ich wusste gar nicht, wo ich zu dem Moment stand. Und dann habe ich einen Blick nach oben gerichtet und gewusst, okay, ich bin auf Silber. Wann hat sie mich überholt? Und wusste, okay, Gott, du hast mir das versprochen heute. Du hast gesagt, dass wenn ich Glauben habe, dass ich heute wirklich über diese Limits hinausgehen kann und wirklich das schaffen kann, was unmöglich ist. Und ja, in dem Moment habe ich einfach diese Ruhe gehabt und diese Freude gehabt und um mich herum gar nichts mehr gehört oder gesehen oder ja, wahrgenommen, sondern wirklich war so in dem Moment und habe gesagt, jetzt ist dein Moment, hab einfach Glaube und na, stoß, soweit du kannst.
Sie haben für alles den passenden Vers eigentlich, für jeden Tag, letzte Frage. Und den passenden Song, Oh Happy Day. Ist das nicht wieder ein Zeitpunkt, den nochmal auszulassen?
Oh Happy Day oder ein anderes Lied? This little light of mine, I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. And this little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine.
Da war jemand bereit für ein Interview und Sie gibt auf so natürliche Art und Weise über ihre Glaubensauskunft, das ist fantastisch. Und sie ist gar nicht komisch, das ist mega positiv aufgenommen worden in den Medien. Und ich finde es völlig faszinierend. Also wenn man es natürlich macht, wird dann natürlich darauf reagiert. Wenn man es so komisch macht, dann wird es auch komisch. Aber das ist ein gutes Beispiel. Auf dem kann man lernen, das ist inspirierend. Von mir kann man lernen, wie man es nicht macht. Also sind parat, wenn ihr gefragt werdet. Genau. Und schön an dem ist ja, Gott sagt nicht einfach, wir müssen das machen, er verheißt uns auch Hilfe. Mit der ganzen Missionsbefehl und auch der Kontext, dass wir das weitergeben, ist eigentlich an eine Verheißung gekoppelt. Und die lesen wir in der Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Was uns befähigt, das zu leben, ist sein Geist in uns, der uns inspiriert, der uns befähigt, Zeugnis zu geben von dem, was er tut. Und das müssen wir nicht aus eigener Kraft machen können. Und das finde ich mega schön. Und wenn wir uns jetzt überlegen, okay, wie können wir jetzt die Zeugen sein oder die Zeugin, dann ist es eben durch Bless. Ich habe da noch eine zürichdeutsche Version mitgenommen, es geht auch mit Zürichdeutsch. Durch Beten, Hören, Essen, Schenken und Storys erzählen, können wir, dann sagen Sie, ja, Neudeutsch, können wir sagen Sie für unser Umfeld. Und wenn du immer noch denkst, ja, aber ist das nicht viel zu schwer, ist das nicht schwierig, dann würde ich sagen, nein, überhaupt nicht. Überleg dir doch mal Folgendes. Kannst du beten? Kannst du zuhören? Kannst du mit jemandem einen Kaffee trinken oder zusammen essen? Kannst du praktisch helfen? Und kannst du eine Geschichte aus deinem Leben erzählen? Siehst du, das kann jeder. Und das habe ich auch versprochen, es braucht kein Theologiestudium, es braucht keine Spezialausbildung, ich muss nicht in die Jüngerschaftsschule gehen und mehrmöniges Training machen. Das kann man, das kannst du, das kann ich, das kann jeder von uns. Die entscheidende Frage ist mehr, bin ich parat? Lass ich mich von Gott brauchen? Sage ich, okay, ich lasse mein kleines Licht leuchten, so wie sie da, und ich bin parat, das nicht mehr unter den Scheffel zu stellen, sondern zu zeigen. Das ist eigentlich die wichtige Frage. Und darum lade ich euch ein, eigentlich mal jetzt überlegen, was das praktisch heisst. Es fängt eben auch wieder mit Gebet an und mit einer Entscheidung. Jede Veränderung, die wirklich nachhaltig ist, fängt mit Gott an, mit Gebet. Und das könnte so etwas sein, was ich heute festmachen könnte. Wir haben nachher noch Zeit vom Abendmahl, die Michael dann einführt. Und dann könnt ihr das mit Gott besprechen und ich könnte eigentlich so etwas Ähnliches, wie jetzt da formuliert ist, beten und sagen, ich will das und ich mache das fest, hilf mir. Und das könnte so lauten wie, ich bin bereit, mein Licht leuchten zu lassen. Egal wie klein oder unbedeutend es mir erscheinen mag. Ich stelle es nicht mehr unter den Scheffel. I'm gonna let it shine. This little light of mine. Das ist eure Entscheidung, das muss man nicht machen. Ich sage auch nicht euch, das solltet ihr heute festmachen, aber das könnte ein Anfang sein, wie man wieder mit mehr Freude uns vielleicht dem Auftrag zuwendet. Der zweite Schritt ist dann, und das gehört so ein bisschen in die Frage nie, eben, wer ist dann mein Nächster? Dass er Gott fragt, eben, wer ist mein Nächster und wie kann ich ihn segnen? Und die Frage für mich an dich ist, kennst du den Namen von deinen Nachbarn? Weißt du, was sie beschäftigt und welche Herausforderungen sie im Moment kämpfen damit? Oder du kannst auch Gott fragen, wer in meinem Umfeld heute könnte eben mein Gebet, mein Zuhören oder meine praktische Hilfe brauchen? Und für das sind die zwei Fragen, wer ist mein Nächster und was braucht er? Ganz entscheidend. Und dann lass ich einfach ein, was dir in den Sinn kommt. Und lass dich von Gott brauchen. Und das Dritte ist dann noch, tu einfach, was er sagt. Das kann etwas ganz Kleines sein. Meistens ist die Schwierigkeit nicht, dass es so schwierig ist, was Gott uns sagt, sondern meistens ist der Mut, das nachher zu machen, das Entscheidende und das Herausfordernde. Weil man hat ja keine Sicherheit, dass es wirklich stimmt. Man hat ja nur einen Impuls. Aber man könnte sich ja auch täuschen. Was ist, wenn es nicht funktioniert? Was ist, wenn der Eindruck falsch ist? Ja, dann übt man einfach weiter. Aber grundsätzlich, meistens wird ihm das gar nicht so schlecht passen. Also lasst euch nicht zurückhalten, mit Zweifel, ob das wirklich passt oder nicht. Wenn wir das machen, sind wir dem Auftrag, den ich am Anfang eingeblendet habe, einen Missionsbefehl, sind wir dann setzen wir den um. Und ich habe den nochmal mitgebracht, auf Blessart. Und darum steht da nach Matthäus 28, 18 bis 20. Es ist nicht wörtliche Bibelübersetzung, aber es ist eigentlich der gleiche Sinn mit Bless. Und ihr seht das da. Der Anfang und der Schluss von Schwarz ist original und die Mitte ist ein bisschen neu verdeutscht. Also mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erde, sagt Jesus. Darum geht hin zu euren Nachbarn und betet für sie, hört ihnen zu, ladet sie zum Essen ein, dient ihnen und erzählt ihnen von euren Erlebnissen mit mir. Und wenn sie sich mir zuwenden, dann helft ihnen, Lernende von mir zu werden. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist eigentlich die ganze Geschichte. Darum geht hin zu euren Nachbarn, betet für sie, hört ihnen zu, ladet sie zum Essen oder zum Kaffee, dienet ihnen und erzählt ihnen, was ihr erlebt. Und mit dem werden wir eigentlich Missionsbefehl gerecht. Und das kann man in der Schweiz machen, das kann man im Ausland machen, das kann man als Hausfrau machen, als Vollzeiter. Das ist immer das Gleiche. Und das ist nicht der einzige Weg, wie wir ein Zeugnis sein können. Aber ganz ein einfacher, ein bewährter und doch ein wirkungsvoller. Und es ist ein Lebensstil. Und der Lebensstil beinhaltet einfach, ich lasse mein Licht leuchten. Durch Beten, Zuhören, Essen, Trinken, Dienen und Geschichten erzählen, lasse ich Menschen in meinem Umfeld ganz praktisch Gottes Liebe erfahren. Und das kannst auch du, das kann jeder von uns, im ganz natürlichen Leben, mit kleinen, einfachen Gesten, die aber eine grosse Wirkung entfalten können. Amen.